Am Dienstagnachmittag, während dieser Radiobeitrag fertiggestellt wurde und online gehen sollte, kam es in Solingen zu einem weiteren Anschlag. Aufgrund einer Explosion sind insgesamt 5 Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Der mutmaßliche Täter wurde schwer verletzt. Der Anschlag ereignete sich mal wieder in einem Haus, in dem Menschen mit Migrationshintergrund leben. Der widerwärtige Rassismus, der Verdacht, es könne sich um ein Verbrechen aufgrund von sogenannten Clan-Streitigkeiten handeln, darf da natürlich in der Presse nicht fehlen. Es ist unerträglich und für die Opfer fast so schlimm wie der Anschlag selbst. Wir sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien und wünschen ihnen eine schnelle Genesung und viel Kraft.
Hier ist Radio Nordpol. Wir berichten euch heute vom 16. Prozesstag gegen die 5 angeklagten PolizeibeamtInnen, die am Einsatz um den getöteten Mohamed Lamine Rameh im August 2022 beteiligt waren. An diesem Prozesstag haben 3 wichtige ZeugInnen ihre Aussagen gemacht. Diese ergänzen nicht nur die Rekonstruktion der Geschehnisse am 8. August, dem Tag, als Mohamed von der Polizei erschossen worden ist. Die Aussagen haben dazu beigetragen, dass die Prozessbeteiligten ein besseres Bild von Mohamed und seiner Lebenslage hier in Deutschland erhalten konnten. Insbesondere die psychisch belastende Traumatisierung, die aus einer dramatischen Fluchtgeschichte resultierte und sich auch in einer PTBS-Diagnose niederschlug, wird in diesem Zusammenhang thematisiert. Bevor wir im Einzelnen auf die ZeugInnenaussagen blicken, ist es zentral zu sagen, dass wir viele freie Plätze im ZuhörerInnenbereich sowie ein deutlich schwindendes Interesse der lokalen wie überregionalen Presse ausmachen können. Abgesehen vom ersten Prozesstag sowie dem Tag der Aussage des Hauptangeklagten und voraussichtlich am Tag der Urteilsverkündung nehmen wenig PressevertreterInnen am Prozess kontinuierlich teil. Auch hinsichtlich dieses Aspektes der Prozessbeobachtung zeigt sich der starke Fokus auf die Perspektive der PolizeibeamtInnen als Angeklagte und weniger auf Mohamed als Opfer von Polizeigewalt. Bitte unterstützt die Brüder Sidi und Lassana Drameh, zeigt euch solidarisch und kommt zum Prozess. Die Aussagen der 2 ZeugInnen, eine SozialarbeiterIn aus Mainz und die Psychotherapeutin der LWL-Klinik für Menschen mit psychischen Erkrankungen in Dortmund, beschreiben Mohamed als ruhigen, freundlichen, jungen Mann. Sie gehen beide auf seine Fluchtgeschichte und die in Deutschland diagnostizierte PTBS ein. Nicht nur der einzelne Fall von Mohameds Geschichte und vor allem seiner Erschießung hat uns alle stark mitgenommen. Wir stellen leider immer wieder fest, dass Menschen mit einer Flucht- und Migrationsgeschichte sowie Menschen in psychosozialen Krisen besonders stark von polizeilicher Repression betroffen sind. Österreichische TherapeutInnen stellten schon 2012 einen starken Zusammenhang zwischen einer Flucht und der Diagnose posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS, fest. Bei der Flucht, zum Beispiel vor Krieg oder auch aufgrund von Auswirkungen der globalen Klimakatastrophe, in eine bessere Zukunft, erfahren die meisten Menschen viel Gewalt. Schauen wir nach Afrika in die Sahara, dort sterben Menschen und sind in der Wüste begraben. Schaffen es die Menschen bis zu den Küsten in Libyen, müssen sie oftmals eng aneinander gepfercht mit vielen Menschen in einem Schlauchboot ohne Rettungswesten, ohne Essen und genügend Wasser über das Mittelmeer. Zudem kommt hinzu, dass die Flucht oft Menschen in den Menschenhandel zwingt. Das bedeutet, sie müssen auf irgendeine Art und Weise ihre Schulden bei SchlepperInnen begleichen. Viele erleben körperliche Gewalt auf der Flucht, werden misshandelt. Dies schließt den Umgang an den EU-Außengrenzen durch Frontex mit ein. Im Fall von Mohamed wurde schon in Mainz eine PTBS diagnostiziert. Um Menschen wie Mohamed behandeln zu können, werden DolmetscherInnen benötigt, die zeitlich verfügbar sind und auch finanziert werden. Das Gesundheitssystem ist entsprechend der klassistischen Gesellschaft mit einem neoliberalen Wirtschaftssystem organisiert. Menschen mit Migrationsgeschichte sowie Armutsbetroffene haben meist geringere Chancen, im Gesundheitssystem eine adäquate Behandlung zu erhalten. Wir brauchen ein Gesundheitssystem, in dem jeder Mensch gleich behandelt wird. Wir brauchen dafür ÄrztInnen, die Verständnis haben für differente Kulturen und Erfahrungen. Wir brauchen Möglichkeiten, um Sprachbarrieren zu überwinden. Vor wenigen Tagen wurde im Kreis Mettmann eine Software vorgestellt, welche sprachliche Barrieren im Falle von telefonischen Notrufen überwinden helfen soll. Das Programm erkennt die jeweilige Sprache des Anrufers oder der Anruferin und übersetzt diese für die Notrufzentrale. Die Antwort der Notrufzentrale soll ebenso übersetzt werden können. Der Fall von Mohammed macht, wie so viele andere, deutlich, dass die Polizei nicht nur nicht das Mandat für diese Aufgabe hat, sondern diese durch ihr Auftreten in Uniform, das Tragen von Waffen, ihrem ganzen bedrängenden Sprache und Erscheinungsbild entgegensteht. Deswegen ist es umso dringlicher denn je, einen unabhängigen Krisendienst zu implementieren. Solange wir unsere rassistische, ableistische, klassistische, misogyne Gesundheitsversorgung nicht hinterfragen, werden wir diese Problematik nicht verändern. Denn Mohammeds Geschichte ist kein Einzelfall. Eingangs hören wir Alex vom Soli-Kreis Justice for Mohammed mit einem Rückblick zum Prozesstag, was zu Mohammeds Geschichte hier in Deutschland bekannt ist und wie es im Prozess weitergehen soll.
Heute war eigentlich ein übersichtlicher Tag, wo drei ZeugInnen befragt wurden. Eine Ärztin aus der LWL-Klinik in Dortmund, einer der Notärzte, der dann nach dem tödlichen Einsatz hinzugezogen wurde, und eine für Mohammed mit zuständige Sozialarbeiterin aus seiner ersten Unterbringung in Deutschland, nämlich in Zornheim in Rheinland-Pfalz bei Mainz. Und ein paar Aspekte aus deren Aussagen waren auf jeden Fall interessant für uns. Vor allem auch deswegen schön, weil auch jetzt in Anwesenheit der Brüder nochmal ein paar Informationen oder kleine Einblicke und Schlaglichter in Mohammeds erste Zeit hier in Deutschland und auch in Dortmund rauskommen. Das war ja schon bei einem Termin im Mai so mit den Aussagen von zwei Sozialarbeiterinnen aus der Jugendhilfeeinrichtung, wo nochmal eigentlich ja ein bisschen was über den Menschen Mohammed und verschiedene Facetten seines Seins hier beschrieben wurden. Und ich glaube, genau diese, ja, seine Art, die beiden auch schon beschrieben hatten aus der Woche nur, in der sie ihn kannten, die kamen jetzt auch in den Aussagen hier wieder. Nämlich so die Ambivalenz aus einem sehr, sehr lebensfrohen, freundlichen, zugewandten Menschen, der ja auch, wie die eine Sozialarbeiterin gesagt hat, das selbst ungewöhnlicherweise für einen Jugendlichen in einer Krise geschafft hat, nach Hilfe zu suchen. Also zu merken, er braucht Hilfe und dann auch aktive Schritte dahin zu gehen. Der so gerne Fußball gespielt hat, der, wie uns jetzt die rheinland-pfälzische Sozialarbeiterin berichtet hat, wohl dreimal aus der Jugendhilfe in Zornheim ausgebüxt ist, um nach Dortmund zu fahren und zu BVB spielen zu gehen. Also ein sehr eigeninitiativer, lebensfroher, freundlicher junger Mensch, der auch zum Beispiel im Kontakt mit den Mitarbeitenden der LWL-Klinik, also eigentlich noch mitten in seiner psychischen Krise, freundlich und kooperativ war, mit dem Dolmetscher dort sich unterhalten hat. Und eben der anderen Seite, dass er auch sehr nachdenklich und zurückgezogen war, dass es bestimmte Situationen gab, die für ihn sehr bedrückend waren, also oft laute Situationen mit vielen Menschen oder Situationen, die für ihn unruhig waren, aus denen er sich dann oft auch zurückgezogen hat. Die Sozialarbeiterinnen hatten schon erzählt, dass er recht oft mit einer Musikbox im Hof der Einrichtung hier in der Nordstadt gewesen war und einfach alleine Musik gehört hat. Und das waren auch ein bisschen Beobachtungen, die sich hier durchgezogen haben. Also dass er sich wohl oft zurückgezogen hat und dann eher nachdenklich und still war. Und die Kinder- und Jugendpsychiaterin heute hatte das auch wieder ganz klar in den Kontext einer posttraumatischen Belastungsstörung infolge der Traumatisierung auf der Flucht gestellt. Und es kamen auch verschiedene Aspekte der Flucht nochmal zur Sprache. Also dass es eben eine langjährige Flucht war, erst durch verschiedene Länder auf dem Landweg und dann eben über das Mittelmeer, wo Mohammed mindestens einen Angehörigen auch verloren hat, bei einem Schiffsunglück. Er aber gerettet werden konnte und dann eben die Reise über Spanien, dann nach Rheinland-Pfalz und hierher. Eine lange Reisestrecke mit auch vielen Hürden, natürlich alleine schon für so einen jungen Menschen und dann alleine. Es wurde auch erzählt, dass die Narbe, die er hatte, die schon mal angesprochen wurde, wahrscheinlich von einem Überfall kam, den er auf seiner Fluchtroute erlebt hat. Genau, und so auf jeden Fall der Verdacht einer posttraumatischen Belastungsstörung sehr nahe liegt.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die es vielleicht nicht wissen, die Narbe,
von der wir sprechen, das ist eine Narbe, die im Nacken ist, soweit ich weiß. Circa 5 bis 10 Zentimeter geht man von aus, man weiß es aber jetzt nicht genau.
Also zusätzlich zu den Aussagen selbst war auf jeden Fall heute wieder spannend, wie das Gericht damit umgegangen ist. Und selbst nach der sehr, sehr guten Aussage der Kinder- und Jugendpsychiaterin, einer der Anwälte der Verteidigung, das nochmal zum Anlass genommen hat, die Expertise dieser Fachfrau in Frage zu stellen. Und für uns sehr klar versucht hat, ihre damalig ganz klare Entscheidung, dass Mohammed jetzt nicht akut selbstmordgefährdet sei, versucht hat, in Frage zu stellen, als falsches Urteil darzustellen. Natürlich mit dem Ziel, dass es Schuldentlassen für die Polizei sein sollte und sozusagen die Schuld für die Situation, dass die überhaupt zustande kam, versucht hat, auf sie zu schieben, die das zum Glück aber nicht hat passieren lassen.
Die Sozialarbeiterin, also das Vormund sozusagen von Mohammed, die hat auch nochmal ganz klar als Sozialarbeiterin berichtet, wie eigentlich so ein Verfahren ist, wenn ein Jugendlicher zu denen kommt. Und da hat sie ja nochmal erzählt, dass es dann erstmal an eine Clearingstelle geht und nach einer langen Vierteljahr-Entscheidung wird dann dieser Mensch in eine Einrichtung gebracht, verteilt und einem Sozialarbeiter oder einem Jugendamt zugewiesen. Und ihr wurde quasi Mohammed zugewiesen. Sie hat aber auch gesagt, dass sie in der Zeit, wo sie Mohammed angenommen hat als Fall, dass sie ihn gar nicht so richtig sehen konnte, weil das in einer Zeit war, Corona-Zeit, wo Kontaktschwere sozusagen war. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein bisschen mehr was dazu sagen, was da vielleicht auch die Schwierigkeit für sie war.
Genau, also der meiste Kontakt zwischen den beiden, fast aller Kontakt hat nur telefonisch stattgefunden. Mhm. Und für uns, auch wenn ja klar ist, dass viele, viele der Mitarbeitenden wirklich ihr Möglichstes versuchen, auch den Menschen in ihrer Betreuung möglichst, deren Bedürfnissen möglichst nachzukommen, dass das System, mit dem auch unbegleitete minderjährige Geflüchtete, dem die hier ausgesetzt sind, wirklich alles andere als bedürfnisgerecht und menschenfreundlich ist. Im Kontrast dazu muss man sagen, dass darauf gehört wurde, dass Mohammed so gerne nach Dortmund wollte und dass auch ja da auch darin unterstützt wurde oder das möglich gemacht wurde, dass er kommen konnte, schon wirklich eine außergewöhnliche Situation war, die sicher für viele andere geflüchtete Menschen nicht so gut ist. Also an der Stelle wurde ihm, glaube ich, möglichst gut oder sehr gut Rechnung getragen im Vergleich. Und unser Wunsch wäre natürlich gewesen, dass dann die Stadt Dortmund, die Stadtgesellschaft und die Institutionen auch entsprechend mit ihm hier umgegangen wären. Ja, ansonsten wünschen wir uns jetzt für die nächsten Monate des Prozesses, dass viele, viele Menschen weiter so wie bisher auch interessiert zu den Prozesstagen kommen. Die Übersicht aller Termine gibt es auf unserer Webseite justiceformohammed.org zu finden. Und es ist immer, immer schön, wenn Menschen zu unserem Mahnwachen machen und auch in den Gerichtsprozess selbst kommen. Es gibt weiter viele spannende Gutachten, Aussagen und Verhandlungen auch in den nächsten Monaten. Und dann auch hin zum September, wo eine Urteilsverkündung wahrscheinlicher wird, freuen wir uns natürlich, wenn auch viele freundliche und solidarische Menschen hier weiter vor Ort sind. Ansonsten kommt ja auch der zweite Jahrestag von Mohammeds Tod näher, der 8. August 2024. Und auch da insbesondere freuen wir uns, wenn Menschen kommen. Wir werden am 8. August ab 17 Uhr am Kurt-Piel-Platz in der Dortmunder Nordstadt, der ganz nah auch des Orts ist, an dem Mohammed getötet wurde, eine Veranstaltung machen, die explizit den Fokus "Wir feiern Mohammeds Leben und seine Familie" haben wird. Es wird Essen, Musik geben, Möglichkeit, sich auszutauschen, auch Redebeiträge und aktuelle Informationen. Auch die beiden Brüder von Mohammed, Sidi und Lassana, werden sicher da sein. Und auch da ist es natürlich schön, wenn viele Menschen da sind, um gemeinsam Mohammed zu gedenken.
Mhm. Wird es eine Demonstration wieder geben in der Woche?
Es gibt keine Demonstration in der Woche. Wir würden uns aber wahrscheinlich vorbehalten, für kurz nach der Urteilsverkündung zu mobilisieren zu so einer Art Tag X, da wir ja jetzt noch nicht genau wissen, welcher Tag das sein wird. Aber auf jeden Fall, um egal wie dieses Urteil ausgeht, darauf hinzuweisen, dass Gerechtigkeit für Mohammed was ist, was außerhalb dieses Gerichtssaals passiert.
Ja. Es wird auf jeden Fall, kann ich ja schon mal sagen, dass wir am 10.8. eine Podiumsdiskussion veranstalten, um auch nochmal darüber zu diskutieren mit anderen
Innis zusammen, wie geht es eigentlich weiter? Wie kann man Gerechtigkeit erreichen in diesem System, wo natürlich auch alle dann herzlich eingeladen sind, auch vorbeizukommen?
Mhm, genau. Und was das Urteil im Prozess angeht, machen wir uns natürlich auf ganz verschiedene Möglichkeiten gefasst, bereiten uns darauf vor. Für uns ist aber ja auch schon lange die Perspektive, dass dieses Gerichtsurteil nur ein ganz, ganz kleiner Teil dessen ist, worauf unsere Aufmerksamkeit liegt. Natürlich sind hier viele Fehler gemacht worden, die auch das Leid der Familie, insbesondere der Brüder, die ja auch hier sind, eher noch sozusagen verlängert und erweitert, als dass es ihnen jetzt Abhilfe schafft. Und gleichzeitig ist dieser Prozess nur ein kleiner Teil unserer Aufmerksamkeit. Und wir wissen auch insbesondere mit einem kritischen Blick auf die deutsche Justiz, dass das nicht der Ort ist, von dem wir uns Gerechtigkeit erhoffen können. Und dass der größte Teil dessen, was wir uns an Erinnerungsarbeit auch in der städtischen Öffentlichkeit hier in Dortmund vorstellen, an dem, was die beiden Brüder stellvertretend für Mohammeds Familie an Bedürfnissen und Wünschen äußern, dass das Dinge sind, die wir selbst organisiert auch schaffen müssen oder gemeinsam mit ihnen auch schaffen. Deswegen freuen wir uns auch als Soli-Kreis weiter über Unterstützung aller Art für den Aufenthalt der beiden Brüder. Hier haben wir eine Spendenkampagne auf betterplace.org, die auch weiter gerne tatkräftig unterstützt werden darf. Und werden einfach das, was für uns ein ja, möglichst würdevoller und guter Umgang mit diesem schrecklichen Fall und mit diesem Ausgang von Mohammeds Leben bedeutet, selber in die Tat umsetzen.
Der freie Journalist Frido erläutert seine Ansichten zum 16. Prozesstag und die Aussagen der ZeugInnen. Zudem blickt er auf die Begutachtung Mohammeds in der rheinland-pfälzischen Clearingstelle, welche damals schon eine PTBS-Erkrankung diagnostizierte, zurück.
Es haben heute ja drei Zeugen ausgesagt und ich fand auf jeden Fall auch nochmal spannend die Zeugenaussage vom Notarzt, der heute geladen wurde. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was Inhaltliches sagen, was da so gesagt wurde und wie du das wahrgenommen hast.
Das ist ein relativ junger Arzt gewesen, der damals heute war er 32, das heißt, er war damals ungefähr 30, der nicht mit dem Rettungswagenteam ankam, sondern dann später. Er hat geschildert, wie er am Anfang sozusagen, er hat Dienst getan als Assistenzarzt an der Feuerwehrwache 1 hier in Dortmund, hat dann sozusagen den Einsatzbefehl bekommen, ist rausgefahren als Notarzt, ist rausgefahren und hat geschildert, dass eben zuerst ging es um eine suizidale Lage und während er sich dann auf der Anfahrt befand, der RTW war schon vor Ort, aber er befand sich noch auf der Anfahrt, ist das Ganze durchgegeben worden, dass es sich um einen Schusswaffeneinsatz dann sozusagen handelte. Er ist dazugekommen, wohl erst, wenn ich das richtig verstanden habe, als Mohammed schon im RTW war, auch begleitet von zwei Polizeikräften. Und ja, in seiner Aussage, die war natürlich dann auch sehr medizinisch geprägt, mit Fachbegriffen. Er wurde befragt dazu, welche Maßnahmen er dann sozusagen eingeleitet hat. Dem konnte man einfach nicht ganz folgen, immer als jetzt nicht ganz medizinisch bewanderte Person. Was ich aber da wirklich wieder sehr auffällig fand, bis hin zu fragwürdig war, dass er wirklich davon sprach, von dem Patienten, der sehr stark und aggressiv gewirkt hätte in dem RTW. Und das zog sich ja auch schon durch, dieser Begriff des Wehrigsein, der zog sich irgendwie ja durch vieles bisher. Allein dieser Begriff allein schon, sondern der Junge war in einem Todeskampf in dem Zeitpunkt. Und das ist eigentlich das Schlimme, dass scheinbar niemand diesen Todeskampf in den ersten Minuten, die vermutlich auch sehr relevant waren für sein Überleben, das nicht richtig gecheckt haben. Wir haben es gehört bei den Polizeiaussagen, dass sie immer wieder gesagt haben, sie wären so überrascht gewesen, dass er im Endeffekt verstorben sei, wo sich jeder, auch im Zuschauerraum, immer wieder fragt, Leute, wie könnt ihr überrascht sein, dass jemand verstirbt, nachdem 6-mal auf ihn geschossen wurde und er 5-mal getroffen wurde? Okay, das habt ihr vielleicht nicht direkt in der Situation mitbekommen, wie viele Treffer er hatte, aber dass so jemand sich in einem akuten Todeskampf befindet und dann vielleicht eben sein Körper anspannt, was auch immer dieses Wehrig überhaupt bedeutet, genau das würde ich einfach mal in Frage stellen, wie das aber im Gerichtssaal immer wieder erörtert wird. Und ich würde das mal wirklich sehr kontrastieren mit dem, was wir auch hören, zu der PTBS-Symptomatik, die Mohammed eindeutig scheinbar hatte. Da ist mehrfach, das hat die RWL-Ärztin heute gesagt, das wurde auch zitiert aus dem Clearing-Bericht noch aus Rheinland-Pfalz, dass Mohammed Stresssituationen oder Konfliktsituationen nicht haben konnte und sich dann zurückgezogen hat. Und das ist eine sehr bekannte PTBS-Symptomatik sozusagen auch. Und das lässt sich ja auch zeigen. Es gab auch Aussagen von den Betreuerinnen, die sagten, dass Mohammed sich dann zurückgezogen hat. Und die ganze Situation des 8.8. war ja der pure Rückzug. Und das ist ja die Stelle auch, an der die Polizei scheinbar mit ihrem Latein ans Ende kam. Dass sie diesen Jungen nicht erreicht haben und sich dann nur auf ihre Waffengewalt sozusagen zurückziehen konnten, in dem Versuch, ihn mit Pfefferspray aus dieser Situation zu befreien. Aber ich finde es hochfragwürdig, wie immer wieder und dann auch von der Verteidigung aufgegriffen wird, dieser Moment des Todeskampfes von Mohammed, als der Junge mit fünf Schüssen getroffen im RTW liegt, dass er da plötzlich das Bild irgendwie des wehrigen, aggressiven, starken jungen Mannes gezeichnet wird, im Moment seines Todeskampfes, und aber sogar psychiatrische Begutachtung nahelegen, dass der Junge in Konfliktsituationen mit einem Rückzug sozusagen reagiert hat. Und ja, das beschäftigt mich schon in den letzten Prozesstagen immer, diese Differenz zwischen, dass Mohammed scheinbar ein wahnsinnig ruhiger Junge war. Und auch die LWL-Ärztin heute hat ja erzählt, dass er sich dann geöffnet hat in dem Gespräch, was stattgefunden hat. Dass er dann sogar in der LWL-Klinik einen Moment Fußball gespielt hat, sodass sie dann in der LWL-Klinik auch zu der Einschätzung kam, okay, der Junge braucht Ruhe. Das steht auch so im Clearing-Bericht drin, dass Mohammed absolut ruhebedürftig immer war. Und dann gehen wir einmal wieder auf die Situation des 8.8. in dem Innenhof. Das war alles nur keine Ruhe. Da standen plötzlich Polizeibeamten um ihn herum. Es wurde quer durch den Hof irgendwann geschrien, dieser Einsatzbefehl, einpfeffern jetzt das volle Programm. Das ist genau das, was Mohammed als Person und was aber auch eine PTS-geschädigte Person sozusagen nicht gebrauchen kann.
Was man hinterfragen müsste, ist allgemein auch nochmal, wie gehen wir damit um, wenn Expertinnen sagen, wie eine Situation wirklich einzuschätzen ist und dann aber dagegen die Polizei steht. Wen glauben wir mehr sozusagen und wer bekommt mehr Gerechtigkeit oder mehr? Das ist so dieser Punkt, finde ich, den ich heute sehr damit irgendwie, glaube ich, so verbinde. Inwiefern lassen wir es zu, dass Expertinnen sind und da auch das letzte Wort haben und das auch quasi entscheiden können, eine Situation, und nicht die Polizei die Entscheidung macht, sozusagen.
Ja, und das hat sie ja aber eben gemacht. Das hat Mohammed das Leben gekostet. Und eins sollten wir mal wirklich festhalten, auch wenn es eigentlich eine Binse ist, aber sich jetzt hier im Einzelfall sozusagen so drastisch zeigt, die Polizei hat null Expertise für Personen in psychischen Ausnahmesituationen, hat null Expertise für einen vernünftigen Umgang mit Menschen, zum Beispiel mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und eben die Leute, die die Expertise haben, die wurden dann heute noch von der Verteidigung der Polizisten, die für den Tod von Mohammed nun mal verantwortlich sind, probiert zu verschieben, einfach in Richtung dann der Klinik. Und ja, wie ich jetzt mehrfach schon sagte, Mohammed hätte alles gebraucht, Ruhe, Menschen, die mit ihm reden. Was hat er bekommen? Er hat Polizei bekommen, er hat Geschreie bekommen, er hat Pfefferspray bekommen, Taser und Schüsse. Das ist nicht der adäquate Umgang mit einer Person, die scheinbar sehr mit sich selber beschäftigt ist. Alle Menschen, die einen Kontakt hatten zu Mohammed, haben uns jetzt Stück für Stück erzählt, wie dieser Junge fähig ist, sogar nach Hilfe zu suchen, das zu artikulieren, wie der Junge bereit ist, mit Menschen sozusagen in ein Gespräch zu kommen. Sie haben auch eben geschildert, trotz PTBS-Symptomatik, die ihn sich dann zurückzogen ließen, dass wenn man sich dem Jungen sozusagen öffnend gegenübertritt, dass er dann auch aus dieser Ruhe und diesem Rückzug zurückkommt. Und das aber eben ist ganz eindeutig nicht geschehen in diesem Einsatz, über den wir jetzt nun mal seit 2 Jahren irgendwie alle reden und denken und seit einem halben Jahr hier vom Landgericht.
Wir haben Backup nach dem Prozess gefragt, wie Sie das Gesundheitssystem einschätzen. Was sind Ihre Erfahrungen mit Menschen und PTBS? Gibt es Menschen, die Sie betreuen, die rassistische und strukturelle Gewalt dabei erleben?
Ihr betreut öfters Menschen mit Migrationshintergrund. Wie oft bekommt ihr es mit, dass Menschen wegen einer Erkrankung Probleme haben, im Gesundheitssystem Unterstützung zu bekommen? Wie oft kommt es anstatt zu Hilfe zu Repressionen? Gibt es auch Menschen, die rassistische Erfahrungen im Gesundheitssystem machen?
Konkrete Zahlen können wir nicht nennen. Es ist aber nicht unüblich, dass Menschen mit Migrationsgeschichte durchaus auch rassistische Erfahrungen im Gesundheitssystem machen. Da haben wir immer wieder Fälle in der Beratung. Diskriminierung und Rassismus sind im Gesundheitssystem genauso ein Problem wie überall in der Gesellschaft. Das heißt, dass Menschen erleben, wie ihre Erfahrungen relativiert werden, dass sie nicht ernst genommen werden. Oft fehlt es schlicht auch einfach an Sensibilisierung für die Lebensrealitäten und Erfahrungen von Menschen mit Migrations- oder eben auch Fluchtbiografie. Was hier natürlich besonders wiegt, ist, dass Menschen ins Gesundheitssystem häufig kommen, weil sie sich dort auch Hilfe erhoffen. Und wenn sie dann eben diese Art von Erfahrung dort machen, kann das einfach noch mal schwerer wiegen.
Hattet ihr schon mit Menschen zu tun, die auch ähnlich wie Mohammed in einer psychischen Krise waren, wie zum Beispiel eine traumatische Belastungsstörung bzw. mit Suizidgedanken und die auch schließlich von der LWL abgelehnt wurden? Wenn ja, könnt ihr dies genauer ausführen?
Bei Backup hatten wir in den letzten Jahren keine Beratungsnehmenden mit suizidalen Gedanken, die in eine psychiatrische Einrichtung aufgenommen werden wollten und dann abgelehnt wurden. Was wir aber sehen, sind große Probleme bei der Terminvergabe und extrem lange Wartezeiten in den Kliniken. Aktuell haben wir beispielsweise einen Menschen in der Beratung, der aufgrund seiner Traumatisierung und entsprechenden emotionalen Belastungen sehr gerne eine Therapie machen möchte, stationär und inzwischen seit bestimmt 6 Monaten auf einen Platz in einer Klinik wartet. Gleichzeitig wissen wir aber auch aus Erfahrung von KollegInnen in der Arbeit, zum Beispiel mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, es ist eher die Ausnahme bei jungen Geflüchteten, dass diese stationär auch aufgenommen werden in den Kliniken. Ein Kollege hat beispielsweise berichtet von einem Fall, wo er vor einigen Jahren einen jungen Menschen, einen jungen Geflüchteten begleitet hat, der sich bereits selbst verletzt hatte und trotzdem nicht aufgenommen wurde in der Klinik. Dem zugrunde liegen natürlich auch systemische Probleme. Wir sehen hier eine ganz große Unterversorgung, was psychologische und psychotherapeutische Hilfe im Allgemeinen betrifft. Und aber auch im Besonderen diese Art von Hilfe für Menschen mit Migrations- und Fluchtbiografie oder Menschen mit Rassismuserfahrungen. Wir sehen auch, dass viele Kliniken seit Jahren am Belastungslimit arbeiten. Und das sind jetzt alles keine LWL-typischen Probleme, das sind systemische Probleme. Die drücken sich natürlich auch wieder in ganz konkreten Situationen auf individueller Ebene aus. Wie zum Beispiel, wie viel Zeit kann ich mir nehmen für ein Aufnahme- und Anamnesegespräch mit einem neuen Patienten oder einer neuen Patientin? Unseres Wissens nach sind die Erstaufnahmegespräche, bei denen auch ein psychopathologischer Befund erstellt wird, in den Kliniken genormt auf 50 Minuten. Das ist super kurz. Wir wissen aber auch, dass es durchaus auch im Ermessen des Fachpersonals liegt, zu schauen, ob das reicht. Reicht das für den Beziehungsaufbau, für den Vertrauensaufbau? Reicht das bei einer traumatischen Belastungsstörung? Reicht das bei einer Person, die eine traumatische Fluchterfahrung gemacht hat?
Was sind die Schwierigkeiten für Menschen mit Migrationshintergrund und traumatischer Belastungsstörungen im Gesundheitssystem?
Die Schwierigkeiten für Menschen mit Migrationsgeschichte oder auch Fluchtbiografien und Traumatisierung im Gesundheitssystem sind sicher sehr vielfältig. Was wir als besonders große Herausforderung aber wahrnehmen, betrifft vor allen Dingen die Bereiche Anbindung und Zugang und fehlende Sensibilisierung. Die Wege in das Gesundheitssystem sind oft nicht sehr leicht. Ich habe gerade schon über die langen Wartezeiten gesprochen. Dazu kommt aber auch, dass man sich oft das Wissen über mögliche Hilfsangebote oft selber zusammensuchen muss. Wir wissen alle, wie kompliziert es ist, auch hier in Deutschland zu verstehen, wie man Zugang zu zum Beispiel Therapie bekommt, welche Schritte man gehen muss und so weiter. Das ist natürlich eine noch viel größere Herausforderung für Menschen, die noch nicht so lange in Deutschland sind, die die Sprache nicht sprechen, die die Strukturen nicht kennen. Das muss aus unserer Perspektive alles deutlich leichter gemacht werden. Und was hier auch nochmal ganz wichtig ist zu betonen, dass das natürlich nochmal deutlich komplizierter ist für Menschen, die illegalisiert eingereist sind. Was den Zugang zum Gesundheitssystem angeht, fehlt es an vielen Stellen auch an so psychoedukativen Elementen. Also dass zum Beispiel nicht unbedingt immer besonders zugänglich oder auch kultursensibel erklärt wird, was in einer Psychiatrie eigentlich passiert. Was natürlich auch wieder besonders problematisch ist, wenn Menschen das Gesundheitssystem an sich auch nicht kennen. Ein großer Punkt, was das Thema Zugang betrifft, ist auch Sprache bzw. Sprachmittlung. Es ist immer wieder sehr herausfordernd, überhaupt an SprachmittlerInnen zu kommen. Vor allen Dingen solche, die auch nicht europäische Sprachen sprechen, wie zum Beispiel Wolof oder Somali. Wir hatten beispielsweise vor einiger Zeit einen Fall, da hatte eine Beratungsnehmende einen Termin in einer Traumaambulanz. Sie kam selber aus einem ostafrikanischen Land, hatte keine Deutschkenntnisse und sprach auch kein Englisch. Da kam dann von dem Arzt so ein Kommentar, ohne Dolmetscher braucht ihr hier auch gar nicht auftauchen. Das ist erstmal nachvollziehbar, wenn man sich die Ressourcen und die Ressourcen von Kliniken und Ambulanzen anguckt. Es ist aber kaum möglich zu stemmen, ohne selber ein eigenes Netzwerk oder Unterstützung zu haben. Dabei gäbe es aus unserer Perspektive da durchaus Lösungen. Man könnte beispielsweise einen Dolmetscher-Innenpool einrichten, wo dann Personen per Zoom zugeschaltet werden könnten. Nur so als Idee. Eine besonders markante Hürde aus unserer Perspektive für Menschen mit Migrationsgeschichte liegt in der fehlenden Sensibilisierung von Pflege- und Fachpersonal. Sowohl in den Kliniken als auch mitunter in den Traumaambulanzen fehlt es bei vielen Menschen an Verständnis dafür, was es ganz praktisch bedeutet, mit Fluchterfahrungen zu leben und daraus resultierender Traumatisierung. Es fehlt ein Verständnis dafür, wie sich im medizinischen Kontext durchaus normalisierte Abläufe wie das Fixieren von PatientInnen oder auch Medikation zu einer Retraumatisierung führen kann. Im schlimmsten Fall hat diese fehlende Sensibilisierung halt auch wirklich schlimme Konsequenzen für die PatientInnen, weil ihnen ihre Lebensrealitäten aberkannt werden, sie werden nicht ernst genommen. Ihnen wird mitunter Übertreibung unterstellt oder auch Manipulation im Sinne von, die macht das und das nur, weil sie das und das erreichen will. Ihre Erfahrungen werden relativiert. Das sehen wir besonders häufig in Zusammenhang mit auch rassistischen Erfahrungen oder rassistischen Übergriffen. Und gerade auch im Kontext von männlichen Betroffenen bekommen wir immer wieder mit, dass es da auch zu einer Täter-Opfer-Umkehr kommen kann. Was es aus unserer Perspektive dringend braucht und was gleichzeitig extrem schwierig ist bisher, ist es, TherapeutInnen zu finden, die rassismuskritisch sensibilisiert sind oder vielleicht sogar eigene Migrationserfahrungen haben oder Fluchterfahrungen haben und entsprechend eine andere Art der Sensibilität auch mitbringen, und eine andere Art von Verständnis mitbringen für Menschen, die diese Erfahrungen eben auch gemacht haben.
Es ist eine absolute Ausnahme, dass in dem Fall um den getöteten Mohamed Lamine Drameh hier in Dortmund die Polizei vor Gericht steht. Es ist der solidarischen Arbeit vieler Menschen zu verdanken und stellt alleine dadurch einen bemerkenswerten Bruch mit den Kontinuitäten deutscher Institutionen und der eisigen Stille dieser Gesellschaft dar. Der folgende Kommentar zu den beiden Brandstiftungen in Solingen dieses Jahr beruht auf der solidarischen Arbeit der Menschen dort und erzählt von den Widerständen und Kontinuitäten vor Ort. Dieses ignorante deutsche Gedächtnis. Deutschland kann sich erinnern. Das weiß jede, die gerade die EM verfolgt und immer wieder in den Zeitungen an das Sommermärchen der WM 2006 erinnert wird. Dieser sensationell stumpfe Markenrelaunch eines Deutschlands in Großbuchstaben. Diese schwarz-rot-goldene Kitschrampe hin zur Renationalisierung von Schland. Dass damals der ehemalige Regierungssprecher Uwe Carsten Hähe People of Color, die Deutschland als WM-Touristen besuchten, geraten hatte, bestimmte Regionen Brandenburgs zu meiden, dass es Angriffe auf schwarze Frauen gab und dass bei einer öffentlichen Bücherverbrennung das Tagebuch der Anne Frank verbrannt wurde, das fällt in der Geschichtsschreibung gerne hinten runter, wegen positiv und so. Denn Deutschland kann sich erinnern, Deutschland will aber lieber vergessen. In Solingen gab es dieses Jahr zwei Brände in Wohnhäusern. Bei dem ersten im März kam eine bulgarische Familie in den Flammen ums Leben. Bei dem zweiten Brand in einem überwiegend von Einwandererfamilien bewohnten Haus wurden 22 Personen verletzt. Schnell war klar, dass Brandbeschleuniger in beiden Fällen eingesetzt worden waren. Ein rassistisches Motiv jedoch wurde rasch ausgeschlossen. Nach dem ersten Brand etwa verhaftete die Polizei ein paar Tage später einen Nachbarn und erklärte, dieser habe sich mit der Brandstiftung an seinem Vermieter rächen wollen. Es bleiben Fragen. Kein rassistisches Motiv, wenn die sogenannte Rache den Tod dieser bulgarischen Familie in Kauf nimmt? Kein rassistisches Motiv, wenn der Vermieter, dem die sogenannte Rache gilt, ganz woanders wohnt? Kein rassistisches Motiv, wenn kurz nach dem zweiten Anschlag der Hauseigentümer den Überlebenden sagte, Zitat, geht wieder dahin, wo ihr herkommt? Wenn der Ort, in dem die Brände gelegt werden, verdammt nochmal Solingen heißt, und doch spätestens seit dem NSU versprochen wurde, Lehren zu ziehen und Rassismus als mögliches Tatmotiv nicht auszuschließen. Zur Erinnerung, Mölln, Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda. Das sind einige der Namen der bekanntesten Orte in Deutschland, in denen in den 90er Jahren rechtsextreme Pogrome gegen Asylsuchende stattfanden. Menschen wurden gejagt, Menschen wurden verbrannt. Die zynische Antwort darauf? Der Deutsche Bundestag beschloss am 6. Dezember 1992 mit dem Asylkompromiss die Neuregelung des Asylrechts. Vorgesehen war unter anderem die Regelung, dass alle, die über ein EU-Land oder ein anderes Nachbarland in Deutschland einreisten, hier keinen Anspruch auf Asyl haben sollten. Die später sogenannte Drittstaatenregelung. Außerdem sollten Flüchtlinge aus, wie es hieß, sicheren Herkunftsstaaten per se keinen Anspruch auf Asyl besitzen. Heute, im Angesichts der wuchernden Rechtsextremen, lautet diesmal die zynische Antwort GEAS, das gemeinsame europäische Asylsystem, die Drittstaatenlösung für die EU. Die traumatischen Fluchterfahrungen von Menschen wie Mohammed wurden und werden damit manifest in der Rechtsprechung. Gehen wir zurück in das Jahr 1993. Rostock, Mölln, Hoyerswerda. Dem Druck der Rechten wird auch damals entsprochen. Am 23. Mai 1993 wird der damalige Asylkompromiss, die praktische Abschaffung des Asylrechts in Deutschland, angenommen. Der Bundestag verabschiedet die Grundgesetzänderung des Artikel. Wenige Tage später folgt in Solingen ein weiterer rassistischer Mordanschlag. Die Familie Gentsch verliert dabei 5 ihrer Familienmitglieder. Etwas mehr als 10 Jahre später beginnen in deutschen Werbeagenturen die Arbeiten am Imagewechsel der Nation. Die deutsche Mannschaft trifft überraschend das Tor, viele freuen sich über den positiven Vibe, darüber sich ganz unverfänglich endlich mal Schwarz-Rot-Gold in die Fresse zu schmieren. Modeerscheinung, Nationalstolz. Du bist Deutschland, du bist Schland. Für die anderen bleibt Deutschland das, was es ist. Ein Trauma. Es gibt hier keine gemeinsam erzählte Geschichte, wenn die Perspektive von Betroffenen, Überlebenden rassistischer Gewalt nicht länger hörbar bleibt, als der Fototermin mit irgendeiner Politikerin im Anschluss an die Taten dauert. Wenn nichts gelernt wird, wenn die Institutionen, die dazu beitragen, Rassismus unsichtbar zu machen, nicht zerschlagen werden. Wenn dieses ignorante deutsche Gedächtnis weiter die Geschichte schreibt. Wir möchten euch daher bitten, eure Blicke zu schärfen und die Menschen und Initiativen, die solche wichtige Aufklärungsarbeit leisten, zu unterstützen. In Solingen kämpft die Familie Gentsch bis heute für ein würdevolles Gedenken. Die Solinger Sozial- und Kulturwissenschaftlerin Birgül Demirtas und die Initiative Herkesen Meidene berichten über die Anschläge und Kontinuitäten, geben den Überlebenden eine Stimme.
Wir bedanken uns bei allen Menschen, die mit uns gesprochen haben und tatkräftig den Prozess begleiten und die Brüder Sidi und Lassana unterstützen. Solidarische Grüße an die Familie Dramé. Wir sind an eurer Seite. No justice, no peace.